Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studen, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.
Herzlich willkommen, Thorsten Hebel. Ich freue mich außerordentlich, dass du bei uns bist. Und jetzt bahn dir einen Weg nach vorne.
Dankeschön, mein Lieber.
Dankeschön. Hast du kein Glas dabei?
Ich habe hier Wasser, das reicht.
Ja, ich habe Wein getrunken. Er hat viel Wein getrunken und jetzt bin ich alleine. Zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
Ja, wir sind doppelt froh, dass du da bist, einfach weil wir schon lange gehofft haben, dass du einmal bei uns bist und aus deinem Leben erzählst. Aber das andere ist natürlich... Ich habe gestern mehrere Meldungen gekriegt, als ich am Einkaufen war. Klaus A. hat geschrieben, ja, kein Schreck, der Flug ist gestrichen, es wird gestreicht. 5 Minuten später, ich habe da schon etwas Milch und so eingekauft. Noch immer kein Schreck, der zweite Flug wurde gecancelt. Die Pläne sind jetzt so und so. Wir sind ja froh, bist du nicht geflogen, sondern hast du die Deutsche Bahn genommen. Das ist etwas nachhaltiger und ist aber auch ein Risiko. Darum habe ich heute Nachmittag, als ich wusste, jetzt sollte er in Frankfurt sein, geschrieben, Thorsten, alles gut. Und da kam Daumen hoch. Wir sind um 18:40 da und sie waren sogar früher, trotz Basel, aber ging gut. Ja, Streik. Ich nehme das gleich als erstes Thema. Wie geht man als Deutsche damit um, dass eigentlich immer gestreikt wird? Ich bewundere euch, weil das für uns, das würde gar nicht gehen.
Ja, ich denke, da unterscheiden wir Deutschen uns nicht besonders von euch Schweizern. Das geht für uns auch nicht, aber es ist so. Es ist so. Musst du hinnehmen. Also, was will ich machen? Ich kann ja nicht den ICE anschieben. Also... Und es ist immer eine spannende, ich habe das dem Klaus André schon erzählt, ich hatte neben mir wohl eine Komponistin oder eine Dirigentin oder so sitzen, die während der fast 5-stündigen Zugfahrt die ganze Zeit und ich habe erst gedacht, die hat irgendwie einen Infarkt oder so, aber die hat wirklich, und dann hat sie Übungen gemacht und dann hat sie so ein Video geguckt mit so einem Orchester und immer mitgewiegt und ich habe gesagt, wäre ich bloß geflogen, ey. Aber so ist das. Deutsche Bahn, kannst du was erleben. Ich lade euch herzlich ein.
Eine kleine Anekdote dazu. Ich war letzte Woche in Karlsruhe auf dem Willow-Kongress. Und das, ich fand es so spannend. Einer aus unserer Gruppe erkundigte sich im Hotel an der Rezeption. Für morgen ist Streik angesagt, aber das betrifft den Nahverkehr nicht, oder? Und dann hat der Mann an der Rezeption gesagt, ah ja, also... Nahverkehr Karlsruhe, die informieren eigentlich immer gut bezüglich Streik. Und das kam so dankbar rüber und ich dachte, wow, so weit seid ihr in Deutschland, dass man schon froh ist, wenn gut informiert wird über den Streik. Ist das?
Ja, also im Grunde genommen sind wir froh, wenn überhaupt irgendwas fährt. Ich meine, das hat ja auch Gründe, und da könnte ich schon fast wieder in ein Thema einsteigen, aber wenn ein Konzern wie die Deutsche Bahn über Jahre einspart, Weichen wegnimmt, Gleise stilllegt, Züge nicht wartet, dann kommt irgendwann die Rechnung. Also irgendwann ist es doch ganz klar, dass der Laden nicht mehr funktioniert. Ja, und dann tun oh mein Gott, und was ist das? Und das ist für mich tatsächlich auch ein Zeichen für... Das, oh Mann, ich fange schon wieder so tief an, aber das ist für mich tatsächlich ein Zeichen der Zeit. Wir können nicht so weitermachen, wie wir zumindest, also außer der Schweiz, im restlichen Europa gerade weitermachen. Da kommen noch andere Probleme auf uns zu, die sehen wir jetzt noch gar nicht kommen, aber die sind viel, 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 viel schwieriger als ein Zug, der nicht kommt oder zu spät kommt. Ja, soweit möchte ich es mal
besetzen. Genau, ich denke, wir gehen weiter. Meine Frau hat gesagt, wir sollen nicht theologisieren.
Das war ja keine Theologie.
Genau, politisieren, aber wahrscheinlich
auch nicht. Theologie wäre gewesen, wenn der Zug Jesus geheißen hätte.
Ja, das genau. Ja. Komm, wir machen es, wie ich es meinen Gästen immer mache. Wir gehen in deine Kindheit zurück.
Ich war gestern Abend beim Therapeuten, da war
das
ich
Das ist cool, sehr gut. Beste Vorbereitung.
Ihr denkt, das ist ein Witz, ne? Ist aber nicht, ist Tatsache.
Also ein Therapiegespräch wird es auch nicht.
Könnte ich mir bei dir aber
Wahrscheinlich.
gut vorstellen.
Okay. Na gut, wir schauen am Ende, wo wir gelandet sind. Wo und wie bist du aufgewachsen, Thorsten?
Ich bin in Gummersbach aufgewachsen, wahrscheinlich. Ich sage den meisten Menschen hier nicht, wo Gummersbach liegt. Das ist 40, 45 Kilometer von Köln. Und Kleinstadt, 140.000 Einwohner, und da bin ich aufgewachsen. Was ist denn daran witzig jetzt?
Genau, bei uns ist das schon fast eine Großstadt, genau. Und Familie, Geschwister.
Ja.
Super,
Nein, ich habe, guck mal, die Hälfte hat das Buch gelesen. Ihr könnt den anderen ja kurz sagen, wie ich aufgewachsen bin. Aber Tatsache ist, ich habe vier Geschwister und ich habe eine Mutter und tatsächlich im Grunde genommen drei Väter, wo man nicht genau weiß, wer jetzt und so. Kam aber alles nach dem Buch erst raus, und dass da relativ desolate Zustände waren. Ich hatte es gespürt, aber ich bin aufgewachsen in einer relativ, von meiner heutigen Position würde ich sagen, dysfunktionalen Familie. Das, was ich als Liebe erfahren hatte damals als Kind, war auch immer sehr nah geparkt an Gewalt, an Schlägen, an Situationen, die ein kleines Kind hoffnungslos überfordern. Und ich habe vorhin gesagt, da habe ich gestern Abend mit meinem Therapeuten darüber, das ist tatsächlich so. Ich muss das jetzt alles aufarbeiten. Ich wusste das ja alles gar nicht. Das ist jetzt vor kurzem alles in mein Leben getreten, als Fakt, als Wahrheit. Bis dato dachte ich natürlich, wir sind eine heile Familie und ein Papa, eine Mama und so weiter. Ne? Und dann stellt ihr aber raus, nee, waren jetzt fünf Kinder und vier Väter. Da muss man dann auch erstmal mit klarkommen. So.
Und du bist auf dem Weg dazu, klarzukommen, oder kannst du dich schon
Ja,
damit versöhnen?
ich bin auf dem Weg dazu, weil die Frage der Identität, die begleitet uns Menschen ja, glaube ich, unser ganzes Leben, oder? Wer sind wir? Wer bist du? Und wir haben zu unterschiedlichen Stadien in unserem Leben eine unterschiedliche Antwort. Und ich werde jetzt nächstes Jahr 60, das heißt, es kommt so irgendwann so der letzte Abschnitt, wo man schon gerade ausgucken kann, so ein bisschen. Und dann, ich würde gerne den letzten Abschnitt versöhnt und geheilt und ja, komplett leben. Mir fehlt da ein bisschen was aus der Kindheit. Und das arbeite ich gerade auf, und ich glaube, das ist wichtig.
Das ist so eine erste These. Das geschieht nicht automatisch, dass wir komplett leben. Oder kommt das auf die
Nee.
Vorgeschichte an?
Nein, keiner. Keiner. Also ich meine, nehmen wir mal an jetzt, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt, aber jetzt nehmen wir mal an, wir geben uns mal dieser Fantasie hin, dass es einen Gott gibt, der den Menschen schafft. Und er hat das Alter erschaffen, die Zeit erschaffen. Es muss ja auch irgendeinen Sinn haben, dass man als junger Mensch anders ist als älterer oder alter Mensch. Und ich glaube tatsächlich, das ist nur meine These, kann ich wissenschaftlich jetzt nicht irgendwie absichern. Ich würde mal sagen, hirnforschungsmäßig, epigenetisch und psychologisch macht das auch Sinn, theologisch übrigens auch, dass man eine Entwicklung, einen Weg hat in diesem Leben, und dass dieser Weg unweigerlich hoffentlich zu dir selbst führt. Und eine andere These, die ich habe, ist, in dem Moment, wo du dich selber wirklich findest und entdeckst und erlebst, ich muss es anders ausdrücken, sondern ich bin ja im christlichen Kontext, ne? Pass auf. Wenn du Gott findest, findest du dich selbst. Ich wollte gerade sagen, wenn du dich selbst findest, findest du Gott, aber das könnte mir unterschiedlich ausgelegt werden. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass da ein Kern in uns ist, an den ich jetzt, oder in mir ist, sagen wir so, an den ich jetzt erst komme, mit all den Lebenserfahrungen, mit all den Verletzungen, mit all den Brüchen, mit all den Beziehungen, mit all den Nichtbeziehungen, mit all der Einsamkeit, mit all dem, was man an Erfolgen hatte. Klammer auf, die Erfolge haben mir am wenigsten geholfen, Klammer zu. Am meisten habe ich tatsächlich durch die Niederlagen und durch die Brüche gelernt. Alter abgedroschener Satz, erzähle ich meinen Kindern immer, und die schütteln nur mit dem Kopf. Hätte ich auch gemacht. Aber das scheint mir eine Wahrheit zu sein im Leben. Es ist ein Weg zu dir selbst, zu deinem wirklichen, bewussten Ich.
Puh, da ist schon wieder so viel drin und ich darf jetzt nicht theologisieren, hat es geheißen. Wir rollen das Feld jetzt einfach von hinten auf. Sag mir eine schöne Kindheitserinnerung.
Ja, Steff, ich habe fast keine Erinnerung an meine Kindheit. Das fängt an, als ich 10 war, bis dann kann ich mich erinnern, so ungefähr. Und ich hatte Freunde, wir haben viel Abenteuersachen gemacht und so. Ne? Ich war also ein sehr kreatives Kind. Heute wird man sagen, gestört. Und diese Kreativität haben wir damals natürlich auch auf die Straße oder in den Wald oder wie auch immer gebracht. Mhm. Das war schön. Also mit meinen Freunden zusammen zu sein, das war immer abenteuerlich und das waren und das sind so Erlebnisse, wo ich hoffe, dass mein Sohn genetisch nicht allzu viel von mir mitbekommen hat, weil das würde mich echt schlaflos im Bett umdrehen lassen. Aber für mich im Nachhinein war das schön.
Kannst du etwas konkreter werden?
Ja, ich habe mal ein Auto geklaut mit 12.
Genau, das ist gut. Erzähl mal, wie war das?
Ja, ich sag doch, die Zeiten waren andere. Es war auch ein DAF. Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Vollautomatik, vorwärts genauso schnell wie rückwärts. Und ich wusste, wo die Schlüssel hängen. Und dann sind wir mit 12, 13, so sind wir, da haben sie eine kleine Ausfahrt gemacht. Nachts natürlich. Da fragt man sich, wie kommt ein 13-Jähriger nachts raus, aber das, ich wusste wie. Ja. Aber das war auch schön. Das war ein tolles, ja, es ist ambivalent alles, ich weiß das, aber das war ein schönes Erlebnis für mich. Das, so ein ganz tolles Gefühl als 13-Jähriger, die Scheibe runterzudrehen, mit dem Arm raus, ein und so wie ich das bei den Erwachsenen gesehen habe, dann durch Gummersbach zu fahren. Ne? War erhellend, das war schön. War schön. Nicht moralisch bewertend und jetzt sind ja auch keine Kinder hier, aber das sind so Erlebnisse, die will ich nie vergessen. Und
hast du damit dann auch geblufft, also weitererzählt oder war das dein?
Ja, dumm war ich nicht. Ich war, weiß nicht. Nee, also das kannst du natürlich nicht erzählen.
Das war einfach dein Erlebnis.
Das war mein Erlebnis, ja. Und ja. Die Jungs, die dabei waren, die wussten das natürlich. Genau. Aber das haben wir natürlich keinem erzählt, ja. Das ist klar.
Du sagst, wenn ich richtig zugehört habe, die Gewaltgeschichte in der Familie, das war dir eigentlich gar nicht bewusst.
Nee, ich habe gedacht, das ist normal.
Also es war dir nicht bewusst, dass das nicht normal ist, aber dass da Gewalt geschieht, das ist nicht komplett ausradiert, das hast du schon.
Also ich nehme an, das hat auch nachher die Folge gehabt, dass ich Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe. Aber ein Kind kann nicht differenzieren, was ist der Anteil der Eltern und was ist mein eigener Anteil. Ja. Und wenn du geschlagen wirst, glaubst du, du hast das verdient. Ja. Wenn du schlecht behandelt wirst, glaubst du, naja, das sind ja Erwachsene, die wissen ja, was sie tun. Anscheinend bin ich auf gut Deutsch scheiße, ich bin nichts wert und so weiter. Und das habe ich mein ganzes Leben lang mitgetragen und diese Mechanismen sind teilweise bis ins hohe Alter aktiv im neuronalen System, weil Trauma immer in den Körper geht und nicht hier oben zu lösen ist. Das kriege ich aber jetzt alles erst raus, wo ich den Mut habe, mich dem zu stellen. Mhm. In meinem Buch kommt das ja fast gar nicht vor, weil es mir da noch nicht bewusst war. Ja. Und ich merke aber, dass ganz viel Angst in meinem Leben oder Unsicherheit oder ich hatte ganz oft ich habe ganz viel Angst gehabt. So. Und deshalb habe ich mir einen Panzer oder eine Rüstung oder eine Persönlichkeit angeschafft, die den Eindruck macht, er hat keine Angst. Und er ist immer eloquent und er ist immer stark und er weiß schon, wie er sich wehrt. Und er ist, aber hier drin wohnt doch in jedem von uns immer noch ein kleines Kind und ich bin da auch ganz schön traurig drüber, was mir als Kind teilweise angetan wurde. Ich weiß aber, um das in die Relation zu setzen, dass das eine Zeit war, die für meine Eltern und gerade für meine Mutter extrem herausfordernd war. Und ich habe das vergeben und ich habe sie wahnsinnig lieb gehabt. Sie ist leider schon 10 Jahre tot jetzt. Aber das hat mich schon geprägt.
Und das Ganze fand in einem religiösen Umfeld statt, ja. Oder?
Ja, das ist ja das Verrückte, ne? Also diese Diskrepanz, die manchmal zwischen dem, was in christlichen Gemeinden formuliert wird oder proklamiert wird, mhm, und wie es dann zu Hause aussieht, das ist ja klar, dass das menschlich ist und auch ein Stück weit normal ist, aber wenn das so krass auseinandergeht, Sexualethik beispielsweise, ja. Also man musste ja in meinen Kreisen, ich weiß nicht, wie das hier ist, musste man mit dem Sex bis zur Ehe warten. Deshalb haben die meisten auch sehr schnell geheiratet. Wenn du dann im Nachhinein hörst, dass die Person, die dir das gesagt hatte, und du denkst, okay, warte mal. Wie 5 Kinder, 4 Männer, what? Da fällt in dir, da fällt alles zusammen. Mhm. Weil kannte ich ja dann, also stellt sich halt auch raus, dass der Vater, von dem ich dachte, dass er mein Vater ist und ich mein ganzes Leben lang, mhm, relativ kalt und lieblos behandelt hat, gar nicht mein Vater war. Jetzt, mhm, weiß ich auch, warum der mich so behandelt, mhm, hat. Ne? Weil ich war ein sogenanntes Bastardkind. Ja? Das, ich könnte da viel drüber erzählen, ich will den Rahmen auch nicht sprengen, aber der Punkt ist, dass es total, aus meiner Sicht total wichtig ist, sich seinen eigenen Wahrheiten zu stellen. Und ich nehme an, wir bewegen uns ja biografisch nachher noch nach vorne. Das wusste ich damals nicht. A, die Wahrheit wusste ich nicht. Und B, wusste ich auch nicht, dass es wichtig ist, sich dem zu stellen. Mhm. Ich habe halt tatsächlich gedacht, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie sarkastisch oder sowas. Jesus macht das schon. Damit bin ich ins Leben gestartet. Jesus macht das schon. Und es stellt sich raus, dass Jesus aber manchmal auch durch eine gute Therapie wirkt. Mhm. Und dass wir manchmal professionelle Hilfe brauchen. Dass es manchmal nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Mhm. So, und so, diese beiden Dinge schwelen halt oder wiegen sehr schwer in meinem Leben. Mhm. Ne?
Wer war dann dieser Gott für dich, als du so in der Phase, als du Auto geklaut hast?
Ja. Also in dem Moment habe ich gar nicht an Gott gedacht. Ganz ehrlich. Das war ein Abenteuer und meine 2 Jungs, meine Freunde waren dabei und da waren wir. Aber ich kann mich erinnern, mit 6 oder 7, ich hatte also ein großes Zimmer, zwei meiner Schwestern haben mit in diesem Zimmer gewohnt, ich hatte mir so eine kleine Ecke abgetrennt mit dem Schrank und da hing auf der Rückseite, also zur Bettseite hin, so ein kleines Kreuz, das leuchtete im Dunkeln. Wer kennt ihr das? Ja? Und ich weiß noch ganz genau, dass bei aller Einsamkeit und bei aller Gewalt und bei aller teilweise Vernachlässigung, die da war, wenn ich abends eingeschlafen bin, mir die Decke über den Kopf gezogen habe als kleines Kind, habe ich auf dieses leuchtende Kreuz geschaut und das hat mir ein Gefühl gegeben, da ist einer und der passt auf mich auf. Der ist da, mit keinem Zweifel dran. Ich wusste theologisch nichts. Ich wusste theologisch weder vom Sublapsarismus oder Supralapsarismus oder was weiß ich, was wir Theologen alles erfinden, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Ich wusste nur, er ist da. Mhm. Und jetzt ging so auf der Zielgeraden, so, ich sage nicht, dass das Leben vorbei ist, aber mit 60, ja, da weiß man ja schon ein bisschen was vom Leben. Da kommt dieses Gefühl wieder, dass ich entlerne, all meine Überlegungen und all meine Suche landet in diesem simplen Gefühl. Er ist da. Gott ist da. Manchmal brauche ich nicht mehr zu wissen. Mhm. Weil mir ist das Gefühl, dass Gott da ist, viel lieber als alle theoretische Erkenntnis, die ich mir angesammelt habe.
Warst du ein guter Schüler?
Nein. Aber das kann ich kurz und knapp beantworten.
Aber ein kreativer. Ha? Ein kreativer Schüler. Aber.
Ja, ja, also kreativ insofern, also wenn zum Beispiel jetzt Bruchrechnen, ja, was relativ simpel ist, schriftlich und so weiter, dann habe ich da gesessen und habe mir die Form der Rechnung angeguckt. Und die habe ich mir gemerkt. Die Form. Aber die Zahlen, das war jetzt nicht meins. Zahlen, also Mathematik und ich waren nicht Freunde. Aber das lag auch sehr stark daran, weil ich auch da wieder, ja, wie man konditioniert wird im Leben, wenn du dann diese berühmte Situation, du stehst an der Tafel, du musst was rechnen und die Lehrerin, die ganze Klasse lacht über dich, weil du es nicht kannst. Mhm. Pff, da kommt irgend sowas rein in dein Gehirn. Sagst, nee, das will ich nicht mehr. Das ist ein Gefühl, das will ich nicht mehr. Ja. Ich glaube nicht, dass ich ein dummer Mensch bin. Im Gegenteil, ich halte mich heute für sehr klug. Ja. Aber bis vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin dumm. Weil das ist das Lebensgefühl, was man mir gegeben hat. Mhm. Das ist das, was man mir gesagt hat. Was die Erwachsenen, du bist dumm. Du bist halt dumm. Musste irgendwie durchkommen. Mathe war nicht mein Freund. Deutsch war okay. Also alles, wo man reden konnte, fand ich gut. Wo jetzt das Ergebnis nicht so, weißt du, wo so auf dem Punkt ist, so 3 plus 3. Das ist, da muss es schon, da gilt nur eine Antwort. Ne? Mhm. Bei Deutsch oder selbst bei Biologie, da kannst du ein bisschen umschreiben, kannst du ein bisschen reden. Oder erfinden.
Genau. Und so bezüglich Benehmen, oder wie sagt man denn? Warst du ein braver Schüler? Liebling der Lehrpersonen?
Es ist eine sehr gute Frage. Also ich hätte gesagt ja. Ne, ganz, ganz ehrlich. Aber wir hatten mal so Klassentreffen und da habe ich, was ich angeblich, da sagen die alle nein. Ich halte das immer noch für ein Gerücht. In meiner Wahrnehmung war ich ein sehr braver Schüler. Ja.
Was war so dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
Gar keiner. Also in die Lage bin ich nie gekommen. ja, das ist wahr. Ich meine, das war, guck mal, das war, ich bin 65 geboren. Das heißt also 65, 75, 80, 82, 81 Ausbildung, Berufsfindung. Nach der 10 bin ich abgegangen. Ich habe nur Hauptschule gemacht damals. Und da war nicht, was möchtest du werden, sondern welche Lehrstelle ist frei.
Mhm. Und was war frei?
Ja, einmal, das nannte sich Kesselflicker bei der Firma Steinmüller und Co. in Gummersbach. Ja, aber das hat mich auch geschockt, ehrlich gesagt. Weil da waren so riesige Kessel und die mussten von innen geschweißt werden. Das heißt, den ganzen Tag in Dunkelheit mit dem Schweißgerät. Und ich habe gesagt, puh, gibt's eventuell noch was anders? Und dann kam halt Tischler. Und da habe ich gesagt, ja, nehme ich. Mach ich. Und dann stellt sich, ich liebe es heute noch, mit Holz zu arbeiten. Ich war kein sehr guter Tischler, wegen der Mathematik. Ja, bei 1 Zentimeter hin oder her jetzt, ja. Jetzt mal im Ernst. Also für mich hat das, es musste schön sein. Ästhetik. Ne? Ich wusste da noch nicht, dass ich so ein bisschen künstlerisch angehaucht bin. Und da bin ich Tischler geworden. Da habe ich eine 3 Jahre Tischlerausbildung gemacht. Da habe sogar 2 Jahre als Geselle gearbeitet.
Also Berufswunsch war nicht wirklich eine Frage. Wie war es mit so Lebensträumen als Jugendlicher?
Also Lebensträume, ich wollte immer Pastor werden. Das war mein Lebenstraum.
Ja.
Aber nicht wirklich ein realistischer Berufswunsch, weil man mir halt schon vermittelt hat, dass ich, also ich habe mich für unwürdig gehalten, dieses Berufes.
Ne? Ja.
könnte ich jetzt wirklich stundenlang darüber erzählen, aber ich hatte, sagen wir mal, einen Pastor. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der freien evangelischen Gemeinde in Deutschland. Da bin ich aufgewachsen und die haben ein Predigerseminar in Eversbach. Das ist in Hessen irgendwo, glaube ich. Ist das Bundesland Hessen oder so. Und der Pastor hat mir gesagt, ich habe ihn mit 16 oder 15 gesagt, oh, vielleicht beruft Gott mich ja und vielleicht kann ich ja irgendwas. Und so, nee, draußen. Das wird nichts. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, du bist so emotional dafür.
Okay.
Himmel jauchzend zu Tode betrübt, du bist so. Und dann hat er einen Satz gesagt, den würde ich nie vergessen. Du bist für das Reich Gottes nicht geschickt.
Oh, sehr schön.
Den habe ich Jahre später wieder getroffen auf einer großen Konferenz in Bochum für die Freien Evangelischen Gemeinden, wo ich Keynote-Speaker war. Und habe ihm gesagt, Wolfgang, kannst du dich noch daran erinnern, dass du mir das als mit 14-Jähriger gesagt hast und so? Nein, das habe ich nie gesagt. Ich wusste immer.
Ja, genau. Ich habe dich entdeckt.
Ja, genau. Aber das war dann tatsächlich nur ein frommer Wunsch und das steht ja auch in einem Buch. Ich habe tatsächlich als Kind die Stofftiere und die Barbie-Puppen meiner Geschwister getauft. Teilweise ohne Kopf. Ja, und habe die dann zum Trocknen an den Ventilator gehangen. Aber wie gesagt, es waren wilde Zeiten und ich bin erst... Mein Berufungserlebnis kam dann erst später tatsächlich.
Wie hast du deinen 20. Geburtstag gefeiert?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann dir sagen, wie ich meinen 18. Geburtstag gefeiert habe. Da durfte ich ja machen, was ich will oder wollte. Mhm. Und das war die Zeit, ich glaube, da war es von 21 auf 18 runtergesenkt. Wir waren der erste Jahrgang in Deutschland damals, der dann quasi da volljährig war. Und da bin ich, wir hatten so in Gummersbach, gab es das White Horse. Das war so Nachtclub, Bar, keine Ahnung. Und das konnte ich von meinem Zimmerfenster immer sehen. Wenn ich 18 wäre, dann gehe ich da rein. Und da bin ich dann reingegangen mit meinen Freunden, die früher Geburtstag hatten. Und da gab es, weiß ich nie vergessen, Whisky für 1 Mark. Und ich hatte noch nie Whisky getrunken. Es dauerte nicht lange und ich musste wieder gehen. Genau gesagt bin ich rausgekrochen, über die Hauptstraße. Ich erzähle das, glaube ich, auch zum ersten Mal und hier kann mir ja nichts passieren. Schweiz, hier weiß ich, das alles für euch. Und habe dann die Stiefmütterchen von den Nachbarn gefressen.
Falsches Haus.
Falsches Haus, sagt er. Nee, Stiefmütterchen gefressen.
Ja, verstehe ich auch.
Why? Warum? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich auch übergeben und alles hat sich gedreht und alles war ganz schlimm. Und das ist so die Situation, wo du dir schwörst, nie wieder Alkohol. Ne? Das war mein 18. Geburtstag, aber der 20. kann ich dir gar nicht sagen.
Nicht so wild.
Nee, der war nicht wild. Das war mir tatsächlich eine Lehre mit dem.
Wenn ich dich damals mit so 20 gefragt hätte, wer ist Gott für dich? Wer oder was? Was hätte ich für eine Antwort gekriegt?
Dann hätte ich dir gesagt, dass Gott eine Trinität ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass Gott der Vater ist, der einen Sohn hat, Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, am Kreuz. Und wenn du den nicht in einem Übergabegebet akzeptierst, kommst du in die Hölle. Und haben wir den Heiligen Geist, der heute dafür ist, als Stellvertreter. Und zu dem muss man auch Kontakt haben, sonst kannst du nicht lieben und leben. Und überhaupt kommst du auch, am Ende kommst du immer in die Hölle. Also, ja, ich sag das mal so, das habe ich geglaubt. Also, und ich habe am Anfang geglaubt, dass nur die freien Evangelischen in den Himmel kommen. Ja, ist wahr. So bin ich aufgewachsen. Dann habe ich gedacht, die Baptisten eventuell auch. dann weitete sich das aus auf alle evangelischen Christen, wegen der evangelischen Allianz und so. Die Katholiken kamen ganz spät erst. Die kamen ganz spät, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, die Katholiken sind die größte Sekte der Welt. Mein Kind glaubt alles, Jugendliche auch, und ich war an einer recht evangelikalen Ausbildungsstätte, also theologisch nachher. Ja. Und da wurde es auch ja nochmal bestätigt, das ist ja eigentlich nur die Freikirchen und die Methodisten in den Himmel
Klar.
kommen.
Wie kam, also jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Du warst Tischler und dann noch einige Zeit auf diesem Beruf und irgendwas
Dazwischen war ich bei der
Berufungs
Armee, also beim
Armee.
Militär.
Und wann kam dann die Überzeugung, dass du doch auf so eine Ausbildungsstätte gehst?
Das kam, also der Wunsch war ja immer schon da. Ich bin
Mhm.
dann mit 21 nach Amerika gegangen, weil ich ein Stipendium als Schauspieler bekommen hatte. Wie, weiß ich nicht genau. Wirklich, das ging, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich wurde angesprochen, anscheinend hat jemand Talent in mir gesehen, hat gesagt, ey, willst du nicht da studieren? Und alles, was ich von Amerika kannte, war Beverly Hills Cop 1. Es gab kein Internet, Freunde, wisst ihr? Das war so Palm und Los Angeles und so weiter. Genauso war es auch, also außer Eddie Murphy, der war nicht da. Aber das sah alles genauso aus. Und das war ein großer Schritt für mich, alleine mit 21 nach Amerika zu gehen. Handys gab es auch nicht. Also ich wirklich außer Kontakt zu gehen mit all meinen Freunden, meiner Familie, alleine als junger Mensch darüber zu gehen, das war hart. Aber ich habe mich durchgeschlagen und daran bin ich echt gewachsen. Aber in meiner Schauspielausbildung habe ich gemerkt, eigentlich schlägt mein Herz für Theologie. Und vielleicht kann ich das ja verbinden miteinander. Und so ist es später ja dann auch gekommen.
Und dann bist du an diese Ausbildungsstätte
Genau.
und die war entsprach genau deinem Glaubensverständnis von damals, oder?
Ich hatte gar nicht so viel Verständnis. Also da habe ich erst gelernt, was ich heute ablehne. Da habe ich erst gelernt, formatiert zu werden auf wer Christ ist und wer kein Christ ist, theologisch fundiert. Vorher war es ja Meinungen, die ich gehört habe, aber das war wenig theologisch fundiert. Aber wenn man dann in eine fünfjährige Ausbildung geht, letzten Endes, wo dir deutlich gemacht wird mit Bibelstellen und Dogmatik und systematische Theologie und Kirchengeschichte und alles, und dann denkst du, wow, okay, das kann nur so sein. Es kann nur so sein, dass maximal, also wenn die alle Menschen auf der Welt, ja, man rechnet ungefähr alle Menschen, die jemals gelebt haben bis heute, bist du ungefähr bei 120 Milliarden, wenn man das so. Von diesen 120 Milliarden werden aber, wenn du das mal nur, also da kommt Mathe, guck mal. ist nur ein kleiner Prozentsatz eigentlich gerettet, nämlich die, also nach dieser Fasson dann eben das Übergabegebet und ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich sage das auch an dieser Stelle bewusst nicht sarkastisch, aber das Bild ist größer als das. Das ist reduziert auf eine Handlung, auf ein Ritual. Das sehe ich so heute nicht mehr. Aber dann sind also maximal 5% aller Menschen gerettet. Und als ich dann im Unterricht die Frage gestellt habe, warum sagen wir dann immer, dass Jesus der Sieger ist? Wenn 5% aller Menschen nur in den Himmel kommen und 95% in die Hölle. Warum ist Jesus der Sieger? Konnte mir keiner eine Antwort drauf geben.
Doch ein Verständnis für Zahlen.
Ja, wenn es Sinn macht. Aber da habe ich gemerkt, so, boah, das hakt, das fängt an zu haken, weil ich habe dann, weil ich nicht beeindruckt war von vielen Dingen. Und das war ja meine erste Schule, die ich mit Inbrunst gemacht habe. Ich habe nachher noch weiter studiert, auch andere Sachen gemacht und Fachabi gemacht und so weiter. Aber da habe ich plötzlich Spaß bekommen am Lernen, am Studieren, am Wissen aneignen. Und habe aber auch mir meine eigenen Gedanken gemacht, weil ich inzwischen in dem Alter war, das tun zu können.
Und die Frauen?
Nächste Frage. Welche Frauen meinst du?
Ja, gibt es irgendwie so eine schöne Liebesgeschichte aus
Ach
dieser
ja.
Zeit? Magst du sie erzählen oder
Ja,
doch
pass auf,
nicht?
in meinem Comedy-Programm erzähle ich meine erste Liebesgeschichte.
Ja.
Deshalb möchte ich das gar nicht vorwegnehmen. Aber sagen wir so, Ich wusste bis Amerika, dadurch, dass ich wusste ich gar nichts. Also ich war ganz brav und ich war auch immer brav und ich habe nie irgendwie eine Frau, Mädchen bis 21 irgendwie auch nur nackt gesehen oder angefasst oder geküsst habe ich mal, aber that's it. Und
Aber
wenn,
war gut.
ja.
Ja.
Ja, aber jetzt kommst du nach Amerika auf eine Schauspielschule, wo 500 Schauspielschüler und Schülerinnen sind, die alle sehr körperbetont sind und nicht christlich sozialisiert sind. Da habe ich schon auch geguckt. Also große Augen gemacht, weil das ist mir auch zu privat, aber sagen wir so, ich habe gestaunt. Ne, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert ist als 21-Jähriger, denkst dass es sowas gibt. Wusste ich nicht. Das war schon eine spannende Sache. Du. Ja, und wenn du dann auch einmal so das erlebt hast, dann möchtest du es auch öfters erleben irgendwie, ne? Also sagen wir so, ich hatte eine aus heutiger Sicht, also nach heutigen Maßstäben, sehr brave Zeit in Amerika, aber für meine damaligen Maßstäbe war das Sodom und Gomorra. Ja, es war, das habe ich ja noch nie erlebt, sowas. Ne? Reicht das?
Ist noch so spannend, aber ja, entlassen
Ja,
wir jetzt.
merkst schon, dass mir das ein bisschen unangenehm ist. Ne?
Aber
Da ist immer noch meine Erziehung im Hinterkopf.
wie bist du damals damit umgegangen, diese Erziehung und diese
Ich
Lust?
habe gedacht, ich komme in die Hölle.
Und das war für den kurzen Moment auch egal.
Genau das war das Problem, dass da etwas gab, also Sexualität gab, die so schön war, dass ich gleichzeitig aber den Teufel gespürt habe, der, du kommst, jetzt habe ich dich, jetzt bist du in die Hölle. Wie willst du sowas Schönes genießen, wenn du in diesem Zwiespalt bist und ganz ehrlich, mein Bruder, der ist 14 Jahre älter und der ist nicht christlich sozialisiert, weil das alles erst nach ihm kam dann. Selbst der hat das gesagt. Sagt, hör mal, ich habe das heute noch, ich heute noch die Mama oder den Papa höre, wenn die da gegen. Und ich glaube, für sie teilweise war das ja auch die Hölle. Ich weiß nicht genau, was passiert ist bei ihr damals. Aber für mich war das, ich wusste, Gott kann mich nicht mehr lieben so. Das ist so krank. Das ist so krank. Und so verworren und verkantet, dass ich das lange mitgeschleppt habe in meinem Leben. Ne? Und ich frage mich tatsächlich, ob ich heute überhaupt ein gesundes Verhältnis zur Sexualität habe. Denn dieses Angstgefühl, von dem ich vorhin sprach, ja, das ist ja nicht hier. Das ist hier. Und man ist konditioniert worden irgendwie auf ein bestimmtes Leben hin. Und also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, die Story. Aber im Moment bin ich tatsächlich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich Single bin, dass da keine Frau in meinem Leben ist und dass ich mich mit dieser Thematik gar nicht auseinandersetzen muss. Ich finde es schön, aber für mich persönlich war es immer behaftet mit etwas Negativem. Kann ich noch einen Wein haben, bitte? Ein kleiner Scherz. Nein, alles gut, Brigitte.
Und du warst ja dann, ich weiß nicht wie lange, aber doch auch lange Teil von diesem System, warst plötzlich auf der großen Bühne, hast den Jungen gesagt, was zu tun ist und was nicht. Was hat das mit deinem Selbstwert gemacht? Warst du plötzlich ein Heiliger oder
Nein.
wie warst du auf dieser
Also
Bühne?
als du das vorhin gesagt hast, ja, immer noch empfinde ich das, über wen redet der?
Ja.
Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen mich in dem Sinne kennen. Natürlich, wenn man so einen Kabarettauftritt hat oder so, das ist so ein One-Time-Ding. Ne? Da ist man der Künstler oben, man hat Leute zum Lachen gebracht und dann ist das schön, wenn Leute dann halt klatschen und so weiter. Ja, das macht was mit einem. Und ich finde das schön. Aber in einem alltäglichen Leben, also Sie sind doch der Thorsten Hebel und Sie haben doch dies und jenes und Sie waren da in dem Stadion oder haben die Sendung gemacht oder da denke ich immer, hä, und das hast du gesehen? Und ich bin tatsächlich überfordert damit, weil ich mein Selbstbild, ich bin heute versöhnt mit mir, ich liebe mich und ich habe ein richtig gutes Gefühl für mich. So. Das ist aber erst seit 2 Jahren so. 1,5 bis 2 Jahren. Ja. Davor hatte ich immer Selbstwertmangel, habe dann die Blue Box, ja, die Selbstwertmanufaktur gegründet, weil ich mich immer unheimlich verbunden fühle mit Menschen, in deren Augen oder in deren Gesicht ich Verletzungen, Einsamkeit, Brüche oder sonst irgendwas sehe. Und ich glaube, deshalb mochten die Leute, wenn ich predige, weil ich versucht habe, immer den Menschen, die sich verloren fühlen, nicht verloren sind, sondern verloren fühlen, gerade auch in christlichen Gemeinden, oh, das treibt mir manchmal beim Predigen heute noch die Tränen in die Augen, weil ich verstehe euch. Ich verstehe euch und ich spüre euch und ich fühle euch und da ist ganz schön viel geistlicher Missbrauch betrieben worden in christlichen Einrichtungen und Gemeinden. Und deshalb habe ich mich nie als besonders gefühlt, sondern das war immer so, ich bin Komplize von euch. Ich bin euer Komplize irgendwie in diesem ganzen Ding.
Mir scheint es jetzt schon sehr reflektiert zu sein und aus heutiger Sicht, ich glaube es dir noch nicht ganz, war das deine Motivation damals, den Menschen einfach zu helfen, oder hast du schon diese 95% vor Augen gehabt?
Nein.
Sie gehen in die Hölle. Nein. Ich jetzt nicht.
Nein, das habe ich nicht. Auch also bei einem Format, das hieß Jesus House. Ich bin nach der Predigt, da sind Live-Kameras und großes Event und so weiter. Ich bin ja fast immer zusammengebrochen danach, weil ich dieses Heilige nicht abhabe. Ich, weißt du, ich mit meiner Geschichte, ja, ihr habt ja ein bisschen was, ich rede da. Warum ich? Stellt doch, ja, ich habe das ja damals mit der Christina Brudereck zusammen gemacht, dieses Format. Und die war eine anständige Theologin, die konnte sich ausdrücken, ja. Die hatte alles, was es braucht, um eine berühmte Starpredigerin zu sein. Und ich habe irgendwie gedacht, Digga, du nicht? Nee, du nicht? Ich war dankbar, dass ich sprechen durfte. Ich war dankbar, dass ich überhaupt reden durfte. Und mein Selbstwert war so zerrüttet und so kaputt. Das ist wie so ein Eimer mit einem Riesenloch, da kannst du oben reinschütten, was du willst, das hält nicht lange und du fühlst dich leer. Und so war das damals auch. Und deshalb
war das ungesund?
Ja. Du wirst zerquetscht. Ja. Du wirst zerquetscht wegen dem zwischen dem Anspruch als Pastor oder Prediger, der relativ große Massen vor sich hat, mit einer riesigen Verantwortung und deinem eigenen Erleben, wer du wirklich bist und dem Zwiespalt dazwischen. Das ist ein Druck von beiden Seiten. Du bist nicht würdig, aber alle denken, du bist super würdig. Ja. Wer bist du, Thorsten? Wer bist du, Thorsten? Ja. Wer bist du? Ja. Und zwischen diesen beiden Dingen immer hin und her. Boah. Also kein Wunder, dass ich später dann irgendwann eine Depression bekommen habe, weil ich habe mich immer gesucht zwischen diesen beiden Polen. So.
Was hattest du sonst noch für Projekte in dieser Zeit? Mir ist vorhin in den Sinn gekommen, ich glaube, es gab mal so Kurzfilme von dir, oder?
Die haben wir auch mal noch eingesetzt. Ich habe auf allen Rohren, also in alle, ich habe Film und Fernsehen gemacht, ich habe Live-Veranstaltungen gemacht, ich habe Festival, Spring, was weiß ich, also die ganzen Großveranstaltungen war ich immer mit dabei. Ich habe viel gepredigt natürlich, man wurde eingeladen zu Live-Veranstaltungen und das war mein Leben. Ich hatte keine Hobbys, ich hatte auch keine, das war alles. Ich habe zu 100% dafür gelebt.
Ja. Aber nicht ausschließlich im christlichen Kreis, also
Da ist schon, doch, ja. Ausschließlich. Vorher nicht. Und nachher nicht.
Ja.
Aber da schon ausschließlich im christlichen Bereich. Und diese Kurzfilme, ja gut, da ich habe mal fürs ZDF und so ein paar Sachen gemacht, aber das war natürlich so, oh, vielleicht eine Chance der Evangelisation, ja, und ich habe im säkularen Kontext mal ein, zwei Filmchen gemacht oder so. Ja, aber das war für mich nur Mittel zum Zweck. Ich war 100% in dieser Berufung.
Aber gab es trotzdem so eine beste Rolle jetzt im Nachhinein, wo du sagst, das war eigentlich cool?
Nö. Ich war tatsächlich nicht gerne, ich war viel lieber Regisseur als Schauspieler. Mhm. Weil als Schauspieler, die Leute denken immer, du hast ja die, also wenn du Star bist, also wirklich ganz oben, dann hast du das. Aber in der Regel musst du zu 100% das tun, was der Regisseur dir sagt. Und wenn du es nicht machst, dann ist aber was los. Also du bist ein relativ schlecht bezahlter Angestellter in einer kreativen Produktion, aber musst genau das spielen auf den Punkt, was der oder sie will. Und das war mir zu eng. Das wollte ich nicht. Da war die Kreativität, das war ein bisschen wie Mathe. Ja. Festgelegt zu sein auf ein Ergebnis, auf ein innerliches Ergebnis.
Auch eine Frage von Autoritätspersonen?
Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht,
ja. Wie kamst du zu Blue Box?
Ja, das waren so, als dann meine christliche, ich wusste nach einer Veranstaltung, Thorsten, das war's, du kannst es nicht mehr. Und das hatte auch viel damit zu tun, dass ein sehr bekannter Mensch in Deutschland mich in eine Situation gebracht hat, die mich gedemütigt hat öffentlich. Und da habe ich gesagt, nee, damit möchte ich, jetzt reicht's. Ich möchte mich nicht mehr von Christen oder von irgendwem demütigen lassen oder wert genommen werden oder verprügelt werden oder sonst was. Jetzt reicht's.
Wurde dein Glaube in Frage gestellt, ja, oder dein
Person,
Können,
mein
deine
Charakter,
Person?
Meine Eigenschaft als Mensch. Und da der vielleicht bekannt ist oder so, oder zumindest bei manchen bekannt ist, möchte ich das gar nicht so sehr sagen. Und von daher, ich bin zurückgefahren und auf der Rückfahrt wusste ich, ja, jetzt, das war's. So, jetzt frage ich natürlich, wenn du dein ganzes Leben lang fast in diesem Metier unterwegs warst, was machst du, wenn diese Zeit vorbei ist? Was machst du denn beruflich? Wo willst du denn hin? Du kannst nicht irgendwie sagen, ja, ich war übrigens vor 17 Jahren mal Tischler, kann ich hier wieder anfangen? Ja, inzwischen gab es CNC-Maschinen und was weiß ich was alles. Also das hätte nicht funktioniert. Und ich hätte keinen Bock drauf gehabt. Also habe ich mir gedacht, was kannst du? Ich bin kreativ, ich kann Schauspiel und Kunst und so weiter. Ich kann strategisch denken, ich kann Dinge organisieren meine ich nicht Excel-Tabellen, die hasse ich, aber ich kann Dinge mit Menschen arbeiten, das liegt mir. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Ort schaffen für junge Menschen, die gefühlsmäßig eine ähnliche Biografie haben wie ich, und habe diesen Ort Blue Box Berlin, ist ein Begriff, damals war das Blue Box, heute ist es Chroma Key oder Green Box, wo du einen künstlichen Hintergrund nachträglich einarbeiten kannst. Also alle Wetterleute im Fernsehen, die stehen ja vor einer grünen Wand oder blauen Wand damals. Und da habe ich gesagt, ich möchte denen gerne einen neuen Hintergrund geben, deshalb nicht das Blue Box. Und der Untertitel war die Selbstwertmanufaktur. Und das war in einem ziemlich krassen Stadtteil in Berlin, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und das Ding ist von Anfang an, die Kinder kamen zu, wir hatten ein Riesenzelt, das fasste, ich weiß nicht, wie viel fasst dieses Zelt da von der DZM? 300, 400 ungefähr. Oh, da steht jemand draußen. So, hallo. Willkommen, also ist der Fotograf. Die Reflexion konnte ich nicht sehen. Sorry. Ich dachte, das wäre noch ein Gast, der vielleicht hier rein will oder so. dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so krass hier in diesem Stadtteil funktioniert, dann hole ich meine ganze Mischpoke, die ich so kannte aus der christlichen Szene. Und dann waren da 80, 90, 100 Mitarbeiter aus ganz Deutschland, die mir geholfen haben.
Okay.
Und das war ein Traum, es war super zu sehen, wie Kinder plötzlich aufblühen, wenn sie echte Anerkennung, echte Gemeinschaft, echte Zuspruch, Motivation und Lob kriegen. Was sie in der Schule, genau wie ich, ja nicht bekommen haben, aber da stehen sie auf einer Bühne. Und wenn sie auf einer Bühne stehen, ja, und dann etwas leisten, etwas Kreatives und dann Applaus kriegen, die sind auf der Bühne 20 Zentimeter gewachsen. Mhm. Ich habe das gemerkt und habe gesagt, ja, das will ich. Das will ich für Kinder und Jugendliche was machen, wo das passiert. Natürlich am Anfang auch noch aus dieser intrinsischen evangelistischen Motivation. Und es wurde aber immer mehr Arbeit am und mit dem Kind, wo ich gemerkt habe, mich auch psychologisch weitergebildet habe, pädagogisch weitergebildet habe, wo ich gemerkt habe, dass es so wichtig ist, dass Kinder einen Ort haben, wo sie vorkommen, wo sie gewertschätzt werden und wo andere Gesetzmäßigkeiten herrschen als draußen in der Gesellschaft. Es war ein Ort für Schwache, für Kleine, für Gemobbte, für Ausgegrenzte. Und da gibt es eine Menge von. Eine Menge von. Mhm. Und dann kreative Produktion zu machen, boah, das war wirklich extremst geil. Extremst cool.
War es auch heilsam für deinen Selbstwert?
Nee, leider nicht.
Warum nicht?
Das ist eine Lektion, die ich in dieser Zeit gelernt habe. Du kannst für andere nicht tun, was du eigentlich haben müsstest. Oder sagen wir es so, wenn du es für andere tust, hast du selber nichts verrückt. Ich war wieder zwischen den Polen, jetzt habe ich viel, viel gegeben von mir. Inzwischen steht da ein riesen Bildungszentrum, 73 Angestellte, also ein Riesending, wo Hunderte und Hunderte von Kindern in der Woche dahin kommen. Und dabei bin ich aufgerieben worden, weil ich von der Kreativität hin zum Geschäftsführer wurde und dann plötzlich so viel Schreibtischarbeit machen musste.
Excel-Tabellen,
dies, jenes, Anträge schreiben und so weiter. Und ich bin wie eine Primel, wie eine kleine Pflanze verkümmert. Ja. Und wenn du zu lange etwas tust, was du nicht willst, sagt irgendwann dein Körper, pass mal auf, Seele, auf dich hört er nicht, ich gehe mal vor und mach den Laden dicht. Und das war 2019 der Fall, zur Primetime der Blue Box eigentlich, wie gesagt, ein neues Bildungszentrum. Das ist ja von nichts, ich hatte ja kein Geld, das ist von nichts entstanden und das habe ich peu à peu aufgebaut. Dann plötzlich habe ich eine Panikattacke gekriegt, ich habe angefangen zu zittern, Schweißausbrüche und ich wusste, oh Mann, jetzt ist es zu Ende, jetzt brauchst du Hilfe. Mhm. Und das war der Beginn einer sehr, sehr tiefen Depression für mich, die lange angedauert hat, in der ich die Tiefausläufern heute noch stecke.
Mhm. Was kam da alles zusammen?
Naja, da kam 2019 habe ich erfahren, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Das andere wusste ich alles noch nicht, das kam dann alles erst später. Ich habe gemerkt, ich funktioniere nicht mehr. Das heißt, das, wo ich ein bisschen Selbstwert noch rausgezogen habe, dass ich eine gute Arbeit gemacht habe, mit einem sehr hohen Anspruch, den ich an mich hatte, und extrem viel gearbeitet habe. Wenn dann deine Firma oder dein wegfällt und du kannst es nicht mehr, das macht was mit einem Mann.
Ja.
Also, ich nehme an, in der Frau auch, aber ich war noch nie eine Frau, deshalb, das macht was mit einem Mann. Dann hat meine Beziehung, meine Ehe darunter gelitten, 17 Jahre verheiratet und das ging 2015 schon so declining. Dann kam diese Panikattacke, dann kamen finanzielle Sorgen, dann wusste ich gar nichts mehr. Ja, und dann war ich plötzlich von dem beliebten Thorsten und Macher und Kabarettist und Schauspieler, Vielleicht, Klauser, du hast mal einen Auftritt mitbekommen, einer der ersten, die ich nach meiner Klinikzeit dann hatte. Ich habe es nicht geschafft, ich musste von der Bühne gehen. Und Klauser hat dann Gott sei Dank den Rest übernommen, meiner Erinnerung nach. Es war ganz dunkel. Ganz einsam und ganz lieblos. Und im Nachhinein würde ich sagen, wenn jemand wissen will, was die Hölle ist, dann das. Hm. Und interessanterweise habe ich da unten Jesus gefunden. Neu. Anders. Und zwar nicht hier oben, sondern hier. Ich weiß, das haben wir Evangelikalen immer gesagt, bei jeder Zeltevangelisation oder so, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Aber ich hatte doch meinen Glauben arg viel im Kopf gelebt und gar nicht so sehr in meiner Seele. Und wenn man das mal überlegt, wie dumm ist das? Ja, dein Gehirn wird irgendwann mal verfaulen. Aber deine Seele lebt doch ewig. Und du musst doch den Glauben mit deinem Herz und deiner Seele leben und nicht genau wissen, was, wie, wann, wo, welcher Theologe zu welchem Zeitpunkt gesagt hat und wie du. Nee, das, da habe ich erst begriffen. Nach Jahren, wo ich auf einer Kanzel stehe und tausende von Leuten mir zuhören, worum es beim Glauben geht. Um Beziehung, um Verbindung, um Liebe. Das, was ich in dieser Welt gar nicht gefunden hatte, habe ich auf meinem Küchenfußboden mit Tränen in den Augen und mit meiner Schnauze auf dem Boden da war es. Zum zweiten Mal. Ich hatte so ein Erlebnis schon mal. Boah, und das hat in mir ein... Also es war dann noch ein langer Weg und auf diesem Weg bin ich heute noch. Ich war dann länger krankgeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, dieser Spur gehst du nach. Und was ich da gefunden habe, hat mich gesund gemacht. Und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich sagen, ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich habe ein richtig gutes Gefühl über mich. Danach habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt. Und deshalb sage ich so ein bisschen, wenn du dich findest, findest du Gott. Weil das geht gar nicht anders. Du kannst Gott nicht finden, ohne dich selbst zu finden. Und du kannst dich selbst nicht finden, ohne Gott zu finden. Denn Gott ist Verbindung, Gott ist Liebe, Gott ist Nähe. Und offensichtlich bei meiner Familiengeschichte war genau das ja mein Punkt. Nähe war nicht so angesagt. Auch im Ich habe gedacht, ich bin nah, aber ich war nie nah. Mhm. Und ich nehme mal an, dass meine Ehe auch dadurch kaputt gegangen ist, dass ich über längeren... Männer haben ja so einen Trick. Männer, also wenn eine Frau dem Mann fragt, woran denkst du gerade? Und der Mann sagt nix, dann ist das möglich. Männer können sich in eine Trance versetzen. Die können auf einem Stuhl oder auf dem Sofa sitzen und gucken und die sind gar nicht da. Und dann kommt die Frage, was machst du, was ist los? Und ich habe, glaube ich, Teile meines Lebens in einer Art Trance gelebt. Ich war gar nicht wirklich da, weil ich immer so viele wichtige Dinge zu tun hatte und so viel Welt retten musste und so viel Evangelium verkündigen musste und, dass ich gar nicht wirklich eine Beziehung gelebt habe. Eine verletzliche, empathische, nahe Beziehung. Und heute manchmal, wenn ich so Paare sehe oder ich achte sehr auf Körpersprache und wie die sich behandeln so gegenseitig, dann finde ich das, dann berührt mich das so tief. Dann gucke ich, ach, so geht das. Ah, das ist ja spannend. Woher hätte ich das denn wissen sollen bei meiner Kindheit, wie das geht? Das guckt man sich doch ab. Ne? Und heute denke ich so, oh, ja, das wäre vor 40 Jahren gut gewesen, hätte ich das gewusst. Dann wäre das vielleicht anders gelaufen irgendwie. Und trotzdem, es ist, wie es ist. Aber ich habe jetzt Gemeinschaft mit mir selbst, ich habe Gemeinschaft mit Gott, wirkliche Gemeinschaft. Und jetzt fange ich an, Freundschaften zu bauen, Beziehungen zu bauen. Und beschäftige mich wie ein kleines Kind damit, in ja, Nähe zu gehen, wirkliche Nähe zu gehen. Verstehst du, nicht so in dieser Rolle, da sitzt der Steff und da sitzt der Thorsten und da ist das Publikum und alles ist schön definiert und da ist der Klaus-André Eickhoff und der spielt das und wir sind alle Menschen, Leute. Und wir haben alle eine Seele. Und damit können wir Kontakt aufnehmen miteinander. Echten, ehrlichen Kontakt. Und das lerne ich gerade. Das ist wie so nochmal eine Chance, die ich bekommen habe von Gott, der Beziehung ist, der Liebe ist, der Verbindung ist. Das ist doch der Punkt, warum Gott sagt, also in der Bibel heißt es so, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Da habe ich mich gefragt, ja, wieso denn nicht alleine? Wieso sind denn nicht da? Was denn? Was ist denn los? Wenn Gott Beziehung ist, wie Martin Buber, der Religionsphilosoph, das sagt, dann ist klar, du brauchst immer eine zweite Person. Du brauchst mindestens eine zweite Person, um soziale Beziehungen zu führen. Das checke ich alles jetzt erst.
Der Freischwimmer war noch mit Kopf und jetzt bist du beim Herz.
Ja.
Wann war zeitlich der Freischwimmer? Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut.
Das habe ich im Frühjahr 2015 geschrieben und ist im Oktober 2015 rausgekommen. Viel Prügel dafür bekommen natürlich.
Erzähl noch was, warum hast du es geschrieben? Und es ist ja ein spezielles Buch mit Begegnungen. Das ist nicht nur fiktiv. Du bist wirklich bei den Leuten gewesen und hast gesagt, hey, mit meinem Glauben stimmt was nicht. Es ist lange her, als ich es gelesen habe, aber für mich ist geblieben, dass alle anderen gesagt haben, Thorsten, das ist alles normal. Und du warst irgendwie so wie, ist das normal, dass man Zweifel hat?
Ja, es war im Überzweifel hinaus. Also, das Buch habe ich aus drei Gründen geschrieben. Einmal der Rebell in mir, wo ich gesagt habe, Leute, das geht so nicht weiter. Ich hatte das Gefühl, dass ich rede jetzt über Deutschland, nicht über die Schweiz, aber ich hatte das Gefühl, wir wirtschaften unsere Gemeinden sowas von gegen die Wand und das ist alles irgendwie nur so eine zähe Masse von irgendwelchen dogmatischen Überzeugungen. Aber das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun, Leute. Wenn Jesus sagt, man wird sie an den Früchten erkennen, dann redet er von Geduld, von Sanftmut, von Nächstenliebe, von Empathie, von Verbindung, von Beziehung. Und da war alles nur, ja, Jesus hat die wunderbar lieb und alles gut, aber wenn du irgendwas gemacht hast, was nicht dem Konsens entsprach, zack, warst du raus. Der ist nicht mehr auf dem Weg. Nee, wirklich, ja. Ja, dann haben wir natürlich keine Gemeinschaft mehr mit dem. Ja. Ey, wie krank ist das? So, und da wollte ich einen Kontrapunkt setzen und sagen, Leute, nein. Der zweite Punkt war, ich wollte das Bild von mir zerstören, was die Leute selbst nach dem Buch immer noch von mir haben. Ich werde immer noch zu Evangelisationen eingeladen und die Leute sind ganz überrascht, wenn ich anders predige als damals. So, ja, hätten wir das gewusst. So hättest du das Buch gelesen. Nicht?
Ja.
Und das Dritte war natürlich, dass ich tatsächlich das sind ja alles Leute, die ich persönlich gut kenne, kein Fremder dabei oder so, mit denen habe ich viele Gespräche zu meiner aktiven Zeit gehabt. Und die wussten auch, die können mir jetzt nicht hier ein X für ein U vormachen, also auch theologisch nicht. Und ich wollte ganz ehrliche Antworten mit dem Problem, die ich da geschildert habe. Zeitweise ist das gelungen, zeitweise nicht so gut, aber anscheinend hat das einen Nerv getroffen. Das ist so, dass es in der Theologie tatsächlich jetzt das sogenannte Hebel-Syndrom gibt. Habe ich gelesen von Thorsten Dietz. Das Hebel-Syndrom heißt, das ist der Einstieg in die, Also wenn man sich vom evangelikalen Glauben abwendet und zum ersten Mal über den Zaun guckt und da reingeht, in was kommt denn danach? Und da bin ich stolz drauf, weil genau
das. Das habe ich von einigen, die da sitzen, auch gehört, dass mit diesem Buch hat es angefangen.
Also das Helper-Syndrom kennen wir gut. Als du mir das vorhin erzählt hast, ja, habe ich gesagt, ich gehe mich spazieren. Ich habe den Daniel Schneider, mit dem ich das Buch geschrieben habe, angerufen. Und ich habe geweint und gesagt, Daniel, weißt du was? Dieses Buch hatte Auswirkungen sogar in der Schweiz. Das meine ich jetzt nicht sogar in der Schweiz, sondern so weit weg von meinem Zuhause. Und da kriege ich heute noch feuchte Augen, weil das habe ich ja auch nicht kommen sehen, dass das so einen Impact hat. Wird nicht mal aufgelegt von dem Verlag, weil es nicht fromm genug war, aber alles in allem muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, denn damit fing alles an. Und ich habe im Kopf gesucht, also außerhalb Gott gesucht. Und das kann nur schief gehen. Die Reise geht immer in dich hinein. Wenn du heute Abend hier sitzt oder so und du denkst, naja, alles gut und schön, aber die Reise geht immer hier rein. Die Psychologie weiß das. Und die Hirnforschung weiß das. Und es wird Zeit, dass die Theologie die alten Theologen mal wieder ernst nimmt. Ja, 350 nach Christus war das Usus, dass man Kontemplation und Stille und Einkehr und Schweigeexerzitien und so weiter gemacht hat. Ne? Da, wo ich herkomme aus der Umfeldtöre, wir waren so die Benjamin Blümchens der christlichen Szene, ne, wo es immer Action und immer nach vorne und lauter, schneller, höher, mehr Licht, mehr LED-Leinwände, mehr Band, mehr Worship, mehr alles größer. Ja? So, und wenn du jetzt noch nicht glaubst, dann machen wir noch eine Konferenz. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Sondern der Casus Knactus kam erst 365 nach Christus, als es zur Staatsreligion wurde. Ja. Und dann kam noch ein weiterer wichtiger Punkt, 1054 nach Christus, als die orthodoxe Kirche, die eher so erlebnispädagogisch mit Weihrauch und Ikonenmalerei und ganz viel, gar nicht so theologisierend, und die römisch-katholische Kirche, die dogmatische Teil der Kirche war, der hat gesagt, wir können nicht mehr miteinander, ich verstehe dich nicht. Der Kopf hat sich vom Herz getrennt. Mhm. Beides brauchen wir aber. Wir brauchen Köpfchen und wir brauchen das Herz. Das weiß jeder Künstler. Aber das Wesentliche kommt vom Herz. Und das ist nicht nur eine gedachte philosophische Größe. Ich meine das buchstäblich. Also das Herz, wenn man das von der elektromagnetischen Ausstrahlung messen würde, das, was hier oben sind ja alles im Grunde genommen Synapsen und so weiter, sind ja chemische Prozesse, die elektronische oder elektrische Impulse auslösen. Und die kann man ja messen. 500 Mal stärker. 500 Mal stärker das Herz. Und die Zellen, die um das Herz herum sind, ähneln den Zellen im Gehirn. Das heißt, man kann sogar an einem Broken Heart Syndrom richtig krank werden. Das ist eine psychologische Größe. Und damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Denn ich habe gesagt, der Körper muss, ich würde mir nichts mehr erzählen lassen, dass einer sagt, ja, du musst das glauben, du musst das glauben, du musst das glauben, du musst das glauben, dann geht's. Ich habe gedacht, wenn ich die Hardware auschecke, daraus kann ich doch Rückschlüsse ziehen, wie Glauben eigentlich sozusagen gemeint ist. Und ich habe einen Punkt in mir gefunden, wo diese Liebe wohnt. Und ich glaube, die wohnt in jedem Menschen. Nur sind wir uns dieser Liebe nicht bewusst, weil wir in unserer westlichen Zivilisation so viel mit dem Kopf machen und alles nur im Kopf stattfindet, dass es ganz schwer ist, daran zu kommen. Deshalb gibt es kontemplative Übungen. Und mein nächstes Projekt geht genau darum.
Sag mir zuerst, wie du selbst auf diesen, auch für dich, anderen Weg gekommen bist. Also wir waren vor 12 Minuten in deiner Erschöpfung. Und was hat da geholfen? Ich habe was von Klinik gehört und genau. So.
Also ich war in der Klinik, in einer sehr schönen Klinik. Freunde hatten mir die bezahlt. Hätte mir das nicht leisten können. Weil versuch mal in Deutschland einen Klinikplatz zu kriegen, wenn es akut ist, 6 bis 8 Monate. Bis dahin bist du tot. Und auch das wiederum, apropos Deutsche Bahn, das ist kaputt gespart, das ist so gewollt. Kann ich mich drüber aufregen, aber egal. Also habe ich mir gedacht, okay, nach der Klinikzeit, dann muss ich mich selber drum kümmern. Mhm. Dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen über das Gehirn, wie das Gehirn funktioniert. Vom Gehirn bin ich dann auf das Herz gekommen, vom Herz auf Spiritualität. Und dann habe ich angefangen, mit einem Autor, Richard Rohr aus Amerika. Und als ich sein Buch gelesen hatte, The Universal Christ, da ist mir der Draht aus der Mütze gesprungen. Da habe ich gedacht, what? Warum hat mir das keiner erzählt? Mhm. Alles fiel in seinen Platz. Alles war plötzlich klar. Ich konnte die Bibel anders lesen. Alles hat mir was gesagt. Es war eine Storyline. Es hat Sinn gemacht, vorne und hinten. Und ich habe gedacht, okay, den Weg ist jetzt weiter. Und dann habe ich auch andere gelesen. Ich habe Eckhart Tolle gelesen zum Beispiel, der sehr viel über Bewusstheit, Unterscheidung zwischen Ego, das steckt immer im Kopf, und Bewusstheit, das heißt, wer du wirklich bist, hat mir auch noch keiner erzählt. Und dann habe ich ein Mindset-Coaching, nicht christlich, aber gemacht, die mir erklärt hat, dass ich meine Gedanken observieren kann und dass ich entscheiden kann, was ich denke. All das war ein Gamechanger für mich. Wusste ich doch gar nicht. Ich wusste nicht, dass ich nicht das bin, was ich denke. Ich habe immer gedacht, ja, warum geht es mir schlecht? Aber wenn du von Kindheit denkst, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin scheiße. Klar, dass du dich scheiße fühlst. Aber wenn du dann sagst, das möchte ich jetzt nicht denken, sondern jetzt denke ich mal was anders. Jetzt habe ich mal ganz waghalsigen Gedanken. Du bist seit Ewigkeit geliebt. Vor Grundlegung der Welt, da gab es eine Macht, eine Liebe, eine universelle Kraft, die dich ins Leben geliebt hat. Da kommst du auf andere Gefühle, verstehst du? Und darauf habe ich mich konzentriert. Also habe ich eine große Gehirnhygiene entwickelt. Mhm. Und dann habe ich mich aber den spirituellen Übungen der alten Meister, wie zum Beispiel Teresa von Avila oder Johannes vom Kreuz oder Origenes oder Augustinus oder Franz von Assisi, den gewidmet. Bis hin zu Thomas Merton im 19. Jahrhundert. Alle Leute durch die Kirchengeschichte bezeugen, wie wichtig dieser Ort in deiner Seele ist. Und dass es einen Weg dahin gibt und einen Zugang dahin gibt.
Kannst du kurz sagen, wie dieser Zugang aussehen kann oder wie er für dich inzwischen aussieht? Also kurz, wenn du sprichst von sehr, Übungen, sehr ja, ich weiß.
Sagen wir mal so, also wer sich wirklich dafür interessiert, es gibt ein hervorragendes Buch, das empfehle ich immer, von Thomas Merton oder Thomas Merton. Der war ein Trappistermönch und der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Du kannst Kontemplation, was meine tägliche geistliche Übung ist, nicht erlernen, wie du Meditation oder so erlernen kannst. Es ist keine Technik. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und du weißt in dem Moment, dass dieser Gott lebendig ist und du spürst diese Liebe, diese unfassbare Liebe. Das muss man erleben, das kannst du nicht erdenken. Und ich fange immer an mit Dankbarkeit. Das ist mein Weg. Ich gehe vom Defizit weg, oh, was muss ich heute dann alles noch machen und das habe ich nicht und jenes habe ich nicht. Und gehe in die Fülle und danke Gott für meine Kinder. Ich danke Gott für meine Freunde. Ich danke Gott für alles, was ich erleben darf. Ich danke Gott für den Vogel, der singt. Ich danke Gott für das Grüne. Und ich danke Gott manchmal sogar für die Schweizer. Ne, im Ernst jetzt mal, ich weiß, das kommt wahrscheinlich immer als Effekthascherei rüber, aber Ich stand da vorne, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ihr seid so freundlich zu mir. So freundlich zu uns. Das berührt mich. Ich danke dafür. Das sind die Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen. Es sind die kleinen Begegnungen. Es ist Beziehung. Es ist, wo unsere Herzen sich berühren. Wo Verbindung ist. Und dann habe ich den Eindruck, Dankbarkeit ist so Gottes großes Tor in seine Präsenz. Und dann gehe ich von der Dankbarkeit, weil die spüre ich dann irgendwann hier, und dann sage ich, okay, jetzt spüre ich das. Dann gehe ich vom Kopf weg hierhin. Und dann bin ich nur noch. Und da ist kein Gedanke. Da ist nur Liebe. Bedingungslose Liebe. Genau die Liebe, die Klausan im Hohen Lied der Liebe vorhin gesungen hat. Liebe. Du hast das Gefühl, du bist mit allem verbunden. Mit der Schöpfung verbunden, mit den Menschen verbunden. Du trennst nicht mehr, du bewertest nicht mehr, du bist nur noch verbunden. Und ich kann dir das nicht anders erklären. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, oder das ist das, was ich sage, das hat mich von meiner Depression geheilt, diese Liebe. Denn danach, letzten Endes, habe ich ja immer gesucht. Mein ganzes Leben. In jeder Beziehung. In jedem. In allem, was ich getan habe, im Außen, bin ich dieser Liebe nachgelaufen. Und dann stellt sich raus, die war die ganze Zeit da. Hier drin. Ich mache die Augen zu, ich setze mich gemütlich hin. Ich für mich habe sogar eine sogenannte Bettmeditation empfunden, wo ich mich richtig schön einmuckel und richtig schön wunderbar, dann habe ich Kopfhörer auf mit so einer speziellen Musik, so ohne Worte oder so, das wird mich ablenken. Und dann treffe ich in mir meinen Schöpfer und man sagt mir nach, ich sehe richtig verliebt aus, wenn ich da rauskomme. Und das ist auch so. Ich bin verliebt ins Leben, ich bin verliebt in Gott, verliebt in Jesus, verliebt in den Spirit. Und es hat für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so stehen lassen muss.
Du hast mit 30 oder so auf den Bühnen, hättest du sicher auch gesagt, ich bin verliebt in Jesus?
Nee.
Nein. Wie hättest du es dann damals gesagt?
Ja, ich bin kompliziert aufgewachsen, weißt du, weil Jesus Mann und so, ich Mann. Homosexualität war ja Sünde in meinem Denken und so. Nee, es ist so, es war alles. Ich hätte nicht gesagt, ich bin verliebt in Jesus. Hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, vielleicht hätte ich gesagt, ich liebe Jesus. So, dass es auch ganz klar, deutlich, verständlich ist. Das ist eine heterosexuelle Liebe zu Jesus. Total verworren. Aber also, so habe ich ja die gepredigt. Ich weiß nicht, ob du damals so Predigten von mir gehört hast. Die waren immer sehr illustrativ und ich bin immer in die Story ein. Die Story in der Bibel, das ist das, was mich, die habe ich ausgespielt und ausgelegt und habe die dargestellt und habe versucht, den Punkt, den Kern zu treffen und eigentlich schon immer auf der Suche nach dieser Liebe. Aber ich kann jetzt erst sagen, was das bedeutet für mich. Und wahrscheinlich hat jeder von euch seinen eigenen Weg dahin. Aber vielleicht noch für mich jetzt an der Stelle abschließend der Punkt, es gibt zwei große Mächte, die dich dahin bringen können. Das eine ist, wenn du bedingungslose Liebe erfährst, wenn du bedingungslose Liebe erlebst und wenn du tiefes Leid erlebst. Und viele Leute fragen immer, warum gibt es das Leid in der Welt? Und ich frage mich das gar nicht mehr, denn am Ende des Tages, hättest du mir das da gesagt, wo ich unten lag, hätte ich dir wahrscheinlich eins in die Schnauze gehauen. Aber heute sage ich, dieses Leid, was ich da erleben musste, ich wäre doch niemals hier hingekommen. Ich hätte diesen Weg doch niemals freiwillig beschritten, nicht zu funktionieren, nichts mehr darzustellen, nichts mehr zu sein, aus allen Beziehungen rauszugehen. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Und jeder hat seinen Weg und jeder hat seine Geschichte. Und nimm sie ernst und vor allem aber schau mal nach innen. Schau mal nach innen. Und das zeigt der Richard Rohr oder Eckhart Tolle oder viele andere Bücher gerade sehr, sehr stark. Und ich habe sogar den Eindruck, ich gucke auf die Uhr, aber ein kurzes Erlebnis noch. Ne? Ich hatte vorige Woche einen jungen Mitarbeiter, jung 38, in meiner Küche sitzen. Und ich bin ja aus der Blue Box raus. Ich habe die Geschäftsführung abgegeben. Ich habe meine Anteile abgegeben und ich bin da gar nicht mehr drin. Ich baue jetzt etwas Neues auf. Und der sitzt da, nicht christlich sozialisiert, und sagt, er hätte gehört, ich hätte Theologie und er hätte mein Buch gelesen. Und dann sitzt dieser Mann da, erzähl mir Jesus-Geschichten, erzähl mir, wer dieser Jesus war. Da hätte ich mit 30, das wäre das erste Predigtbeispiel gewesen, was ich irgendwo bringe. Da hatte ich einen jungen Mann in meiner Küche sitzen und der hat mich nach Jesus gefragt. Und dann konnte ich ihm das Evangelium erklären. Mhm. Ich wollte gar nichts sagen. Und ich sagte, er liest das selber. Weil es ist ja meine Geschichte mit Jesus. Du hast deine und ihr habt eure. Und der war aber so fix, dass er, warte mal, und dann? Das heißt, der Jesus ist der Prototyp von dieser bedingungslosen Liebe. Ja, so kann man das sagen. Ah, und deshalb ist er immer zu diesen Außenseitern gegangen und zu diesen Huren und so, weil er wusste, du musst erstmal Außenseiter sein, um zu verstehen, was bedingungslose Liebe eigentlich ist. Ja. Und der bringt mir so viele neue Facetten. Und jetzt macht er mit bei meinem neuen Projekt und sagt, ey, ich will da mitarbeiten. Das ist das, was ich machen will. Und das jetzt kommen Leute dazu, die ich nicht planmäßig in Excel-Tabellen, ich brauche den und den und den und den und den. Jetzt kommen die Leute langsam dazu, alles aus der Kontemplation heraus. Und ich habe den Eindruck, das wird eine richtig schöne, feine Sache.
Man hört das Gerücht, der freie Schwimmer findet seinen Hafen. Ja. Das haben wir jetzt auch gehört, einerseits, aber das Projekt hat eben auch mit diesem Hafen zu tun.
Genau.
Sag kurz etwas dazu.
Wir haben uns dann gemeinsam auf den Weg gemacht und dann habe ich Grundstücke gesucht und so, weil wir diese gemeinsame Vision bekommen hatten. Es sollte ein Ort sein, wo Menschen zur Ruhe kommen und Kontemplation lernen können, aber auch wo Geflüchtete hinkommen können. Und wir gemeinsam von Menschen, die geflüchtet sind und Menschen in Deutschland voneinander lernen, wie das Leben funktioniert. Statt so, wir sind jetzt die westlichen Zivilisierten und so und jetzt kommen die armen Geflüchteten und wir zeigen denen mal, was wirkliches Leben ist. Ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen von Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen. Das bereichert uns nur. Und dann habe ich noch einen anderen Freund mit dazu geholt. Und dann haben wir, ich habe das Buch als Freischwimmer und dann habe ich ein Grundstück gefunden und das heißt Freihafen. Sagt, are you kidding me? Dann habe ich da hingefahren, habe mir das angeguckt und das geht von der Havel ab, so nördlich von Berlin, in einen Naturhafen. Und da war eine alte Ziegelei früher die wurde dann zur Wende 89 dicht gemacht alles. Und seitdem hat die Natur sich das alles zurückgeholt. Und das Gelände war zu verkaufen. Und da hatte schon jemand angefangen, was umzubauen und so. Und dann konnten wir das relativ günstig kaufen. Also nicht ich, aber mein Freund, der hat eben auch Geld. Und jetzt haben wir das gekauft letzten Freitag. Da war die Notarunterzeichnung. Und jetzt am Montag ist die zweite Teil der Übergabe. Da kriegen wir alle Schlüssel und so weiter. Und das Geld ist auch schon auf dem Notar-Anderkonto. Und jetzt fängt eine Zukunft an, Leute, von der ich noch nicht mal sagen kann, genau was. Aber ich gehe die Schritt für Schritt. mit meinem Partner zusammen in Beziehung, also partnerschaftlich, also ihr wisst, was ich meine, in Freundschaft und tiefer Verbundenheit, weil der ähnliche Stationen durchlaufen hat wie ich. Wir haben uns auf der Straße getroffen. Wir konnten es kaum fassen, dass wir dieselben Bücher gelesen haben, beide Depressionen hatten, beide so einen Ruf verspürt haben, beide die ähnliche Vision haben und es dann zufällig auf der Straße treffen. Und sagen, okay, komm, das machen wir. Ja, und jetzt wird das ein schöner Ort und ihr seid alle herzlich eingeladen, mal so in 2 Jahren, 2,5, wenn das fertig ist. Das wird super. Das wird super. Und es wird ich sag immer, ich möchte einen Ort haben, der trieft vor Liebe. Da musst du hinkommen und denken, ja, da gibt es bestimmt auch Wein und Käse und so, das gucke ich mir von denk euch ab.
Schon, ja. Thorsten, vielen, vielen Dank. Du hast dir ein Lied zum Schluss gewünscht.
Ja.
Ich denke, es sind gute Momente, auf dieses Lied zu hören jetzt. Ja. Aber vorher ein herzliches Dankeschön. Du bist unser Held des Abends und ich bin froh, du gehst mit dem Flieger zurück, oder? Wenn die Lufthansa will.
EasyJet.
Easy, ja, okay. Der Schoki kannst du schon vorher
essen. Ja, das geht.
Das kriegst
geht.
Du hin. Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank, Thorsten, dass du da warst.
Dankeschön. Vielen Dank.
Käsebrot Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studio, der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.